die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Sag mal, Stefan, wir haben in unseren vielen Folgen Kinderbuchpraxis über ein Genre noch gar nicht gesprochen.
Moment mal, über ein Genre, über welches?
Pferdebücher.
Pferdebücher, ja natürlich. Dabei ist das ein ganz wichtiges Genre.
Ja.
Also keine Buchhandlung ohne. Oh ja, da müssen wir jemanden einladen.
Dann nehmen wir doch am besten jemanden, der sehr, sehr erfolgreich Pferdebücher schreibt. Nele Neuhaus.
Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, dann herzlich willkommen, Nele Neuhaus, Deutschlands Krimi-Queen Nummer 1, aber
eben auch Autorin von Kinder- und Jugendbüchern und da von Pferdebüchern, kann man so sagen.
Herzlich willkommen.
So ist es. Hallo, ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf.
Dann steigen wir direkt mit der Elena ein, weil die gerade auf den Markt gekommen ist, am 28. November.
Das ist der achte Band
genau,
von der Jugendbuchreihe rund um Elena, die Reiterin ist auf dem... Heißt der Hof gleich Amselhof?
Auf dem Amselhof. Genau. Und das ist schon der achte. Es hat ein bisschen gedauert sozusagen, bis sie den überhaupt schreiben konnten, weil sie ganz viel anderes natürlich auch dazwischen noch schieben mussten. Oder umgekehrt, vielleicht sieht das jeder Verlag, der Ullstein Verlag sieht es vielleicht ein bisschen anders wie der Thienemann Verlag, wer was dazwischen schieben muss. Aber sie mussten sich die Zeit freischaufeln, sagen wir es mal so. Wie gehen Sie denn ran bei dem Schreiben? Ich meine, Sie kennen sich natürlich explizit seit Ihrer Kindheit mit Pferden und Reitstellen und Reiten und dem Reitsport aus.
Aber das ist doch jetzt erstmal schon eine Frage.
Ja.
Also das wird so vorausgesetzt, aber nicht jeder Mensch ist so tief im Reitsport drin wie jetzt wie Sie das vermitteln.
Ja, genau. Und das ist nämlich auch das Schöne an Elena und auch Charlottes Traumpferd. Ich schreibe ja zwei Serien für junge Mädchen und Pferde. Das Schöne ist, dass ich wirklich aus Erfahrungen schöpfen kann, beziehungsweise ich besitze ja selbst noch Pferde. Ich bin zwar keine aktive Reiterin mehr, aber ein Springpferd und ein Westernpferd. Das heißt, ich im täglichen Umgang bin ich immer noch mittendrin. Dass es jetzt so lange gedauert hat, war so ein bisschen der Einstellung geschuldet. Eigentlich ist die Elena erzählt. Ja, eigentlich war die Elena-Geschichte die, dass sie Konflikte mit ihren Eltern hatte und sich in den Sohn des Nachbarhofs verliebt hat. Bisschen Romeo und Julia-Geschichte, weil Tims Eltern große Feinde von Elenas Eltern waren. So, und nach zwei Bänden war diese Geschichte eigentlich komplett erzählt. Aber mir ist das passiert, was meinen Leserinnen und Lesern auch passiert ist. Ich mochte diese Figuren so gerne.
Okay.
Und dann habe ich mir Band 3 überlegt und dann dachte ich mir Band 4 aus und Band 5. Und dann wurde eine Dynamik, entwickelte sich eine Dynamik mit diesen Figuren, weil Tim plötzlich nicht mehr der Traumprinz war, sondern Tim wurde ein bisschen schwierig. Ja, und Elena kriegte einen Konflikt mit ihm und es führte so weit, dass ich dachte, okay, jetzt ist Schluss mit den beiden. Auch für mich als Autorin ist es spannend, wenn die Figuren sich wie im wahren Leben entwickeln können, wenn auch mal was anderes passiert. Das heißt, wenn jemand Neues dazukommt, vielleicht was ganz anderes, eben kein Reiter. In diesem Fall ist es Farid. Farid ist Profifußballer und Elena hat überhaupt keine Ahnung von Fußball und Farid hat überhaupt keine Ahnung von Pferden. Und das macht es ja auch wieder spannend. Das führte aber dazu, dass ich einen anonymen Drohbrief bekommen habe.
Oh.
Von jungen Damen, die mir drohten, handschriftlich, in sehr höflicher Form, dass sie, wenn im nächsten Band Tim und Elena nicht wieder zusammen sind, sie und ihre Freundin das Buch überall runter voten würden. Und da dachte ich, oh mein Gott, ich bin schon so weit wie bei Stephen King, wie bei Misery. Ja, nicht, dass mich die Kids hier entführen und mir sagen, du musst das und das schreiben. Aber das hat mir ganz deutlich vor Augen geführt, wie stark sich die jungen Leserinnen mit diesen Figuren identifizieren und wie viel Einfluss das tatsächlich auf ihr Seelenleben hat und auf das, sie lesen die Bücher manchmal 10-mal hintereinander und leben in diesen Geschichten. So, und dann dachte ich, das kann ich jetzt nicht leichtfertig machen. Also ich muss das gut begründen, warum zwischen Elena und Tim die Geschichte eben so nicht mehr weitergeht. Und damit war dann die Motivation für die nächsten beiden Bände da. Und dann war für mich eigentlich die Situation gut und ich dachte so, jetzt lasse ich mir ein bisschen Zeit. 5 Jahre waren ein bisschen lang. Aber in der Zeit ist eben die Geschichte, die ich jetzt geschrieben habe, in Lebe deinen Traum, eine runde Geschichte geworden. Und ich glaube, eine der schönsten, weil auch mit einem gewissen Happy End.
Das ist ja eigentlich der Wunsch sozusagen einer jeden Romance-Leserin, dass es ein gutes Ende am Schluss gibt und
Richtig.
Die beiden irgendwie dann doch gegen alle Widrigkeiten zusammenkommen. In Wirklichkeit sind dann weniger Jahre als beim Schreiben vergangen. Ich glaube, die müsste jetzt dann in der Oberstufe sein, die Elena.
Genau, es ist eigentlich gleich im Anschluss gewesen. Elena ist jetzt, es ist Ende 11. Klasse. Ende 10. Klasse. Sie kommt jetzt, glaube ich, in die, weil die ist G8.
Genau, sie muss noch ihre Leistungskurse wählen. Das ist ja das
Szene drin. Genau.
Ja, stimmt, die Szene.
Sie muss ja noch, weil sie die Letzte ist, sie hat
das
ja noch nichts.
Das macht sie ja ganz schön im Sekretariat.
Ja, sie hat ja, wir haben es gelesen. Wir haben es gelesen und da steht ja auch drin, sie hat noch keine richtigen, sie ist ja in allen Fächern nicht so mega gut, weil sie natürlich halt viel Sport treibt und deswegen ist das schnell erledigt, auch wenn ihre Freundin sagt, was hast du denn da gewählt?
Ja. Genau, Melike ist völlig entsetzt. Ja.
Die staunt. Aber das heißt, es sind so 4 Jahre im Prinzip vom ersten Band bis zum jetzigen etwa vergangen.
Genau,
und in dem Zeitraum haben sie sich
13,
entwickelt.
Jetzt ist sie 16, richtig, genau.
Ah, okay.
Und die Leserinnen sind jetzt mitgewachsen, sind da doch ein paar Jahre mehr dazwischen als in der erzählten Zeit. Also die sind jetzt durchaus teilweise auch ein bisschen älter.
Ja, und das ist das Erstaunliche oder aber auch Schöne an diesen Reihen, an Elena wie auch an Charlottes Traumfeld, dass als es ursprünglich angefangen hat, waren die jungen Leserinnen, sage ich mal, 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt. Dann sind die im Laufe der Jahre mitgewachsen und mittlerweile sind schon 3 Generationen junge Leserinnen nachgewachsen. Dazu lesen die Mütter gerne die Bücher, die nämlich früher vielleicht auch mal Pferdemädchen waren. Und jetzt bekomme ich gerade, Elena ist ja gerade erschienen und ich bekomme also viel Feedback über Instagram und Facebook und so weiter. Und da schreiben mir wirklich viele junge Frauen, ach, als das letzte Elena-Buch rauskam, da war ich 17, da habe ich mich geschämt, das zu holen. Aber jetzt bin ich 24, jetzt ist mir alles egal. Ich bin gleich im Buchladen gerannt und habe es mir geholt. Das fand ich irgendwie so sehr sympathisch, wie denn tatsächlich so diese Begeisterung da ist, diese Kindheit nochmal zu sich zu holen mit den Figuren. Und die tauchen in die Geschichten ein und fühlen sich wohl. Und das ist für mich als Autorin wirklich das größte Kompliment, was ich bekommen kann.
Jetzt gibt's ja nicht nur diese Beziehungsgeschichten zwischen Elena und Tim und ihrem neuen Farid, sondern in dem Buch spielen natürlich auch diese ganzen Turniere, der Umgang mit den Pferden, auch der Pferdeflüsterer und Horsemanship und all diese Dinge eine ganz, ganz große Rolle.
Man muss da eigentlich schon ganz schön viel wissen, habe ich. Also
entweder viel wissen oder sich dann richtig reinbegeben in diese Welt. Ist das halt die zweite Welt, die die Leserinnen dann eben auch so nachvollziehen können? Muss man Reiterin sein, um das alles auch so genießen zu können?
Nein. Nein, ganz und gar nicht. Also ich bekomme wirklich viel, viel Fanpost und viele Mädchen sind dabei, die eben sagen, ich reite selbst gar nicht. Ich mag das Setting einfach gerne. Ich mag die Figuren. Ich finde das so schön. Ich wäre vielleicht früher mal gerne geritten, aber es ist gar nicht zwangsläufig so und ich versuche auch immer, nicht zu tief in die Materie einzutauchen, dass es irgendwen langweilen könnte. Jetzt zum Beispiel diese Horsemanship-Geschichte. Das ist eine gute Freundin von mir, die sich darauf spezialisiert hat, mit Pferden Bodenarbeit zu machen, gerade mit jungen Pferden oder mit Pferden, die ein Problem haben. Und das war für mich sehr faszinierend, das zu beobachten. Und die habe ich dann eben auch beziehungsweise nicht um Rat gefragt, sondern tatsächlich auch zugeschaut, wie sie das gemacht hat. Und dachte, Mensch, das ist doch eine ganz tolle Geschichte. Gerade dieser Respekt vor dem Pferd, mit dem Pferd eben nicht nur Leistung, Leistung, Leistung haben wollen, sondern auch auf das Pferd zugehen und auf einer anderen Ebene ein Verhältnis mit dem Tier bekommen. Und das ist ja so auch ganz typisch für meine Elena-Figur, dass die eben auch ganz abseits vom Leistungsgedanken und von den Turniererfolgen das Pferd als Lebewesen wahrnimmt. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr gemocht, auch von meinen Leserinnen.
Also ich habe zum Beispiel auch noch was gelernt, immer dabei, weil ich nicht so tief drin bin, war kein Pferdemädchen früher. Und
Stefan.
Ja, aber dass man mit Babyöltüchern Staub aus den Nasen der Pferde wischen kann, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber ja, also man lernt da ja auch was bei, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Also man lernt wirklich viel dabei, weil das sind so die Pferde-Grooming-Tricks, die ich natürlich seit 30 Jahren drauf habe und man lernt ja immer weiter. Das mit den Babyöltüchern, das habe ich schon vor 30 Jahren gemacht, da sahen unsere Pferde auf dem Turnier immer aus wie lackiert. Das war immer toll. Das ist so eine amerikanische Geschichte. Aber dass die Mädchen das eben auch so aufnehmen. Meine Agentin hat eine Tochter, der habe ich übrigens dieses Buch gewidmet. Das ist Eva, weil Eva so nett war und hat das Manuskriptprobe gelesen. Und sie ist mit 12 Jahren natürlich genau Zielgruppe. Und Eva reitet nur in Ferien. Und dann sagte ihre Mutter, also meine Agentin, irgendwann sagt, woher weißt du das eigentlich alles, wie das Putzzeug heißt und was man da macht? Und so, sagt sie, das weiß ich alles von Elena. Und das finde ich ja wirklich sehr schön, ne? Wenn man tatsächlich diese Bücher liest und was daraus mitnimmt, weil ich erinnere mich sehr gut daran, wenn ich früher Pferdebücher gelesen habe, gerade als junges Mädchen, als junger Mensch ist man ja wie ein Schwamm und saugt alles auf und ich habe auch unwahrscheinlich viel Pferdewissen aus den Büchern gehabt. was ich dann später in der Praxis umsetzen konnte. Mhm. Und insofern ist das schon eine, auch wenn es solche Kleinigkeiten sind, wie Babyöltücher zum Staub aus der Nase, aus den Nüstern wischen, mhm. ist das etwas, was die Mädels vielleicht dann tatsächlich auch noch anwenden.
Also es gibt noch eine schöne Geschichte. Mein Sohn reitet oder ist geritten und hat auch voltigiert.
Also
und
voltigiert vor allen Dingen.
Ja, da war auch vorher mehrere Jahre, also der kann auch reiten. Und da gibt's ja auch diese verschiedenen Prüfungen, die man macht. Und da war er halt auch so motiviert und hat den Prüfer über das Thema Kolik beim Pferd, ein wichtiges Thema,
ja,
tatsächlich so lange zugeschwafelt, dass er gesagt, dass dann irgendwann wohl auch der Prüfer gesagt hat, ja, du hast es verstanden, es ist gut, ich weiß es jetzt, ja, du kriegst jetzt deine, gut jetzt, der nächste bitte. Also das kann ich mir bestens vorstellen, dass das halt bei jemand, der da irgendwie in diesen Sport reinkommt, eben auch so einen Effekt hat, dass man sagt, oh, da steht ja alles haargenau drin, und dieses Gefühl hatte ich eben auch, dass da alles Hand und Fuß hat und
das ist ja auch, dasselbe mache ich ja im Endeffekt bei, genau, Huf und Mähne. Ich habe dieselbe Herangehensweise natürlich auch bei meinen Krimis, wo ich natürlich auf einer ganz anderen Ebene und in einer viel höheren Komplexität recherchieren muss, weil ich mich oft eben mit Themen befasse, die mir eben fremd sind, ja, und wo ich mich wirklich reinarbeiten muss. Und Recherche ist für mich ein ganz bedeutender und auch ein sehr, sehr schöner Teil der Arbeit, weil aus Recherche entsteht oft ein neuer Blickwinkel, vielleicht manchmal sogar eine ganz neue Idee für eine Geschichte, auch für die Figuren, die ja, wer keine Bücher schreibt, kann sich es vielleicht gar nicht so vorstellen, dass diese Figuren tatsächlich so um einen rumstehen. Die sind immer da. Und dann denkt man sich, so kann die sich jetzt aber nicht mehr verhalten. Wenn die das und das weiß, muss die jetzt eigentlich ein bisschen anders reagieren, und dann passt das schon nicht mehr. Und so gewinnen diese Figuren eben Tiefe und ja, ein richtig eigenes Leben. Und das macht es für mich eben so spannend. Und gerade, weil ich ja viele Reihen schreibe, die Taunus-Krimis sind eine Serie, Elena und Charlottes Traumpferd oder auch die Trilogie mit Sheridan, ist es für mich immer so spannend, dass ich diesen Figuren wieder begegnen darf.
Und vor allem die auseinanderzuhalten.
Das ist kein Problem. Wie gesagt, okay. Die stehen ja um mich herum. Also die haben alle für mich irgendwas Besonderes, woran ich die auseinanderhalten kann. Zum Beispiel Melikes Freund Niklas. Ja, Niklas kam in Band 3 mehr vor, und danach war der eigentlich eine Nebenfigur. Aber der hat eine ganz bedeutende Rolle, weil er ist der Vernünftige. Ja. Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt auf Enid Blyton 5 Freunde runterbrechen, wäre Niklas Julius, ja, der immer das Vernünftige macht. Und Melike ist die, die eben immer Impulse bringt, die auch ein bisschen redselig ist und verrückt ist, aber trotzdem auch ganz verlässlich ist. So hat jeder von denen so seinen Job. Die Eltern sowieso, der Lajos hat natürlich auch seine Aufgabe, dass eben die Erwachsenenwelt drumherum auch da ist, auf eine verständnisvolle Weise. Und natürlich muss es auch immer den Antagonisten geben. Das war jetzt über viele Bände hinweg der Vater von Tim. Der hatte jetzt ausgedient mit dem Bösesein. Jetzt musste ich mir eben anderen suchen, und das ist dann eben ein bisschen der Richard aus Amerika geworden.
Der auch Kriminelle, wo es letztlich auch um kriminelle Geschäfte geht, wenn man so will.
Also das war im letzten Band, genau. Die sind jetzt erstmal alle hinter Gittern.
Alle hinter Gittern. Also ein bisschen Krimi ist da auch dann immer mit drin, sozusagen.
Unbedingt.
Das Spannende.
Anders geht's bei mir nicht.
Andersrum gefragt, wenn jetzt, wenn man diese Figuren so um sich herum stehen hat oder die um einen herum leben und die dann auch in Reihen immer wieder vorkommen, dann würde man ja im Umkehrschluss sagen, ja, jemand, der nur einen Roman schreibt mit seinem Figurenarsenal, liebt er die Figuren dann nicht so sehr wie Sie?
Genau. Das sagen viele Autorenkollegen von mir, dass die tatsächlich sagen, reicht mir. Wenn man so die Schreiberei jetzt mal aus der kommerziellen Sicht betrachtet, ist, wenn man eine erfolgreiche Reihe schreibt, hat man ja quasi schon eine Garantie, dass die Leserinnen und Leser das nächste Buch auch kaufen werden. Bei mir hat sich das per Zufall so entwickelt, dass aus Band 1 auf Band 2 wurde und Band 3 und mittlerweile 11 Krimis geschrieben sind. Aber viele Kollegen von mir schreiben gerne sogenannte Standalones, weil die gerne ein anderes Setting haben. Die wollen nicht immer am selben Ort schreiben. Die wollen, dass es mal da spielt und mal dort spielt. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, legitim, das zu tun. Ich persönlich mag das eben, mich mit meinen Figuren wohlzufühlen, ja, und die zu kennen und immer wieder zu treffen, weil, und das darf man nicht vernachlässigen, diesen Gedanken, gerade in einem Krimi halte ich mich fast ein Jahr mit diesem Buch auf, bis das soweit ist. Und mich immer wieder an neue Leute zu gewöhnen, was ich ja ohnehin muss. Also es gibt ja immer viele, viele neue Leute in den Büchern. Gesehen von der Polizisten-Crew ist es für mich einfach schön, was Vertrautes zu haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass meine Leserinnen und Leser genau das auch so empfinden und sich unglaublich drauf freuen, der ist wieder dabei und die ist wieder dabei. Und das ist was Schönes, dieses Vertraute.
Jetzt ist das Setting auf der einen Seite die Pferdehöfe, egal ob jenseits des Atlantiks oder hier im Taunus. Aber es ist eine ganz schön privilegierte Welt. Es gibt ein Ferienhaus in Südfrankreich, die Baxters, Niklas Vater, eine Hoch- und Tiefbaufirma. Also da ist schon, und Farid in der U19-Nationalmannschaft und so. Also da ist schon ganz schön viel Privilegiertes, also schon so eine Upper Class, die auf der einen Seite ist. Und Elena, die immer so ein bisschen was Bodenständiges, aber auch noch versucht rüber zu kriegen, ist das sozusagen das Traum, die Traumorte, wie man das jetzt ähnlich auch bei den vielen Highschool-Geschichten hat, dass es diesen Punkt braucht?
Ja. Also ich weiß nicht, ob es das braucht für die Leser, aber ja, doch, natürlich schon. Also meine Schwester sagte nämlich genau dasselbe, sagte, oh mein Gott, und jetzt das noch und der noch und ach, einen großen Preis gewinnen, das ist jetzt nicht alles ein bisschen viel. Und da habe ich gesagt, ja, aber wer möchte denn von den Losern lesen? Mal ganz ehrlich.
Ja.
Man möchte diese Geschichte lesen und man möchte sehen, dass es Erfolge gibt. Und Elena hat tatsächlich viele, viele Rückschläge erlebt. Also wenn man sich die ganze Reihe betrachtet, fing das schon ganz schwierig an. Die Eltern kurz vor der Trennung, der Hof kurz vor dem Bankrott, die Feindseligkeit von der Ariane, die sie immer fertig gemacht hat. Die Beziehung mit Tim ist zerbrochen. Sie ist vom Pferd gefallen, hat sich den Arm gebrochen. Das Pferd hat sich das Bein gebrochen. Also Elena hat viele, viele Rückschläge erlebt. Und dann, ich bin ja auch ständig in der Diskussion mit meinen jungen Leserinnen, ob Tim nicht der bessere Freund für sie ist als Fahrrad, weil Fahrrad wäre zu ideal und was weiß ich noch alles. Ja, aber Fahrrad ist eben auch eigentlich das, was wir uns wünschen. Ja, ein verlässlicher, humorvoller Freund, der selbst eben auch Erfolg hat und ihr die nötige Freiheit lässt, sich zu entwickeln. Aber sie muss eben auch lernen, ihm die Freiheit zu geben. Er geht in eine Welt, in eine Promi-Welt, wo er bejubelt wird und hat irgendwie 100.000 Follower als Fußballstar. So, und das ist doch eigentlich das, wenn man sich so diese Romantasy-Bücher anguckt, da gibt's ja ein eigenes Genre für. Ja, wenn das eben so der Freund ein Rockstar ist oder so ein super Sportler ist. Und das ist bei mir irgendwie so aus Versehen reingeflossen, bevor ich überhaupt geahnt habe, dass es diese Romantasy-Genres gibt.
Das habe ich mich beim Lesen dieses Bandes gefragt. Also, Neudeutsch heißt das ja jetzt Tropes. Es gibt so viele Tropes,
das ist das Wort.
Genau. Also bei den Romances, wo ich eben dachte, eigentlich könnten sie mit Leichtigkeit Pferde hin, Pferde her, sie könnten das sozusagen auf 1-2 Tropes trimmen oder meiner neuen Geschichte. Also eigentlich hätten sie alles, um eine erfolgreiche Romance dann für, die sind dann ein bisschen älter, die Leserinnen, also es ist dann 18 plus, aber das dürfte für sie keinerlei Schwierigkeit bereiten, eine satte Romance zu schreiben mit diesen entsprechenden Tropes. Weiß nicht, ob Sie schon mal drüber nachgedacht haben, ob das nicht auch was wäre, wo Sie sagen, warum nicht auch das?
Aber mit Fahrrad und dieser Fußballwelt und Groupies und Fans, bietet doch, glaube ich, auch eine ganze Menge Stoff, um diese zarte Bande zwischen Elena.
Das könnte man endlos noch auswalzen. Aber der Scherz an der ganzen Sache ist, dass ich davon nur ganz marginal Ahnung hatte. Ich habe das mal irgendwo gehört. Jetzt war ich auf der Frankfurter Buchmesse am Stand meines Verlages Ullstein und die haben eben auch dieses viele von diesen Romantasy-Sachen jetzt, ne, und haben dann ein eigenes Imprint für mit Forever. Und da dachte ich, boah, jetzt gucke ich mal einfach mal rein in so ein Buch und habe mir das so zwei Sachen mitgenommen. Also war jetzt gar nichts für mich. Ne? Und sowas würde ich auch gar nicht schreiben, weil da geht's ja schon sehr zur Sache.
Unterschied kann, muss aber nicht.
Die beiden, die ich da gelesen habe, die waren schon explizit. Dass ich dachte, okay, so explizit wollte ich es jetzt gar nicht wissen. Ich bin ja mit Elena immer noch in dem Genre, das erster Kuss quasi heißt. Also wenn man das Buch liest, denkt man sich ja auch, das ist ja schon... Da muss man sich ja viel denken, was mit denen passiert. Da wird ja gar nichts großartig beschrieben.
Das ist der Unterschied eben auch noch Young Adult und New Adult. Genau. Also sie könnten ja noch bei Young sozusagen bleiben, aber auf Romance gehen.
Also ich bin auch ein bisschen, als die in den Ferien waren, im Ferienhaus, und dann haben sie immer abends auf der Terrasse gesessen und waren auf dem Markt und sind da nochmal hingefahren. Und dann habe ich gesagt, die waren doch jetzt wochenlang getrennt. Warum gehen die denn jetzt zusammen auf den Markt? Da fielen mir noch viele andere Dinge ein, aber das kam nicht vor.
Genau, aber das habe ich dann natürlich mal schön verschwiegen. Genau.
Ach so, ja.
Da muss die Fantasie dann natürlich viel mehr machen. Das ist natürlich klar, dass sie jetzt mit 16 und 18 nicht nur irgendwie abends da Scrabble spielen. Ne? Aber das lasse ich eben in diesen Büchern offen. Ja, das kann sich jeder vorstellen. Die älteren Leserinnen stellen sich es natürlich vor, wie es wahrscheinlich sein wird. Aber das erwähne ich nicht. So, und die Geschichte ist die, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, ich gehe nochmal in ein völlig neueres Genre und schreibe tatsächlich etwas für Ältere, was auch nicht ausgeschlossen ist, weil ich schon Spaß dran habe und vor allen Dingen merke, dass ich den Spaß an den Krimis verloren habe. Was ich nach wie vor mag, ist dieses Kniffelige und Fälle mir aussuchen. Aber was wirklich ganz deprimierend ist, ist sich zur heutigen Zeit, wo wirklich überall irgendwas Negatives auf uns einprasselt, noch mit ein Jahr mit noch was Negativerem, nämlich mit irgendeinem Mordfall zu beschäftigen. Mhm. Also Monster hat mich an den Rand meiner, wie soll ich sagen, seelischen Kapazitäten gebracht. Diese Geschichte, dass das junge Mädchen da ermordet wird und was da alles mit reinspielt und eben die ganze politische Situation in Deutschland, was das Buch natürlich extrem aktuell macht und sehr, sehr nah den Menschen bringt. Aber das hat mich doch sehr deprimiert, diese Arbeit.
Also es geht auch als Schriftstellerin ans Eingemachte dann.
Ja, natürlich, weil man beschäftigt sich ja doch dauernd damit und man denkt da dauernd drüber nach. Und dann kommen furchtbare Nachrichten aus der Ukraine und was alles auf der Welt an Schlimmem passiert im Moment. Eben die ganze Klimageschichte und so weiter. Und dann dachte ich, oh, jetzt denke ich mir auch noch sowas Schäbiges, Schreckliches aus. Klar, meine Leser lieben das und die entfliehen damit so ein Stück weit dem Alltag. Aber ich persönlich habe diese Elena wirklich, wirklich gebraucht für mich, um ein bisschen happy zu sein. Und es ist ja doch auch so, dass es geht ja dann darum, ob Lajos und auch der Vater von Elena die Angebote von den Baxters annehmen und dann einmal im Monat dahin fliegen. Und beide argumentieren damit, dass sie das einfach nicht gut finden, so viel rumzufliegen und gerade so in Hinsicht auf das Klima. Ja. Also da ist auch eine gewisse Verantwortlichkeit zu spüren. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, das zu transportieren, weil den jungen Menschen ist das heutzutage wichtig, dass man eben nicht mehr rücksichtslos jedes Wochenende nach Mallorca fliegt oder so. Und deswegen fahren die auch mit dem Auto nach Südfrankreich in das Haus von den Eltern vom Farid, weil das eben auch dieses Jet-Set-mäßige so ein bisschen runtergeschmolzen wird. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Figuren umgehe und was ich mir für die ausdenke, das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf mein Leben. Ja, ich beschäftige mich ja permanent damit, gerade weil bei Elena dann wirklich viel, viel Positives passiert. Ja, und am Ende man aus dem Buch rausgeht und das zumacht und sich denkt, hoffentlich geht's noch weiter, aber eigentlich ist es auch jetzt schön, wie es ist. Das ist für mich als Autorin unwahrscheinlich wichtig gewesen und ich glaube, meine Leserinnen mögen das auch.
Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass da eine Fährte gelegt ist, auch wenn Sie am Ende schreiben, dieses Bandes.
Auch wieder nicht spoilern.
Ist das nicht gespoilert?
Nein.
Es heißt ja, das ist das Ende bei der Erfolgsserie sozusagen. Aber dass es ja durchaus sein kann, überlegt ja Elena schon, dass Farid vielleicht von so vielen Mädchen bejubelt wird, dass er da Groupies und Fans hat, dass das vielleicht doch zwei Welten am Ende sind, wo sie sich doch auseinanderleben könnten. Und vielleicht ist das ja schon eine Möglichkeit, dass es doch noch einen neunten Band gibt, den dann vielleicht die Elena-Fans sogar schon heiß ersehnen. Und der wäre ja dann definitiv einer, der später spielen könnte. Also da ist sie dann schon, vielleicht hat sie dann schon die Oberstufe hinter sich und das würde schon Möglichkeiten eröffnen, sozusagen da trotzdem
wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Das Türchen ist noch offen für ein Band 9.
Das Türchen ist offen und das ist wichtig. Also es ist, sagt niemals nie. Ja, das ist, mir fällt vielleicht wieder irgendwas ein. Es passiert irgendwas, was mich inspiriert, zu sagen, jetzt machen wir weiter. Zum Beispiel, ich habe ein Springpferd, das wirklich fantastisch, eine fantastische Saison hatte, wunderbar gesprungen ist und trotzdem irgendwas war mit dem Pferd nicht in Ordnung. Man hat gemerkt, dass er ganz schnell einen Leistungsabfall hatte und dann so steif war, als hätte er Muskelkater. Und langer Rede, kurzer Sinn, wir haben ihn jetzt Ende der Saison mal in die Tierklinik gebracht zum Durchchecken und es kam raus, dass er eine Darmentzündung hatte, die mit einer hohen Cortisongabe tatsächlich dann geheilt werden konnte und sein Futter wurde umgestellt und er hat 30 Kilo zugenommen innerhalb kürzester Zeit. So, und das sind so Sachen, die passieren mir wirklich. Und da denke ich, Mensch, das ist aber auch für meine Leserinnen und Leser interessant. Also warum das nicht zum Anlass nehmen und sowas rum eine Geschichte stricken? Also Elena könnte theoretisch jetzt zu Ende sein, aber muss nicht.
Vielleicht, und ich glaube auch, dass ich Romans auf.
Elena eher nicht. Wenn man sich jetzt überlegt, was will man? Ja, also will man, was will ich jetzt machen? Will ich eine Serie noch neu schreiben, die erfolgreich ist? Kann was erfolgreicher sein, als 1 Million Bücher im Jugendbuch zu verkaufen mit einer Serie? Also das muss man als Romantasy-Autorin auch erstmal schaffen. Und mit der Elena sind wir jetzt so weit. Ja, also das ist natürlich schon wirklich eine Riesenhausnummer. Gut, Charlotte kommt wahrscheinlich auch noch mit dazu von den Zahlen her. Aber das ist natürlich schon richtig, richtig viel. Und ich bin richtig glücklich, weil ich da etwas schreibe, womit ich mich auskenne. Und deswegen bin ich, glaube ich, tatsächlich, denke ich mal, die Fans können im Band 9 rechnen. Ganz kurz gesagt, yes.
Jetzt geht's bei der Elena, das ist jetzt noch so eine, es geht jetzt gerade auch um das Thema Pferd und kann gerade nicht so gut, ist gesundheitlich eingeschränkt. Jetzt hat Elena ja auch eine ganz besondere Fähigkeit. Jetzt als Dilettant und Nichtwissender, gibt's sowas? Gibt es da ein Beispiel oder ein Vorbild für diese Fähigkeit?
Sondern
es ist einfach
nicht.
Nur eine. Ich habe jetzt gedacht,
das ist eine Idee gewesen von Anfang an. Also es fußte so ein bisschen auf die Idee der Synästhesie. Das heißt, dass man Farben hören kann oder Formen hören kann. Aber es ist was anderes bei Elena. Und dann kommt ja irgendwann Farids Mutter in irgendeinem von den Bänden und sagt, die ist Journalistin und sagt, sie wird gerne was darüber schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das muss ich aber vereiteln, diese Idee, weil ich weiß gar nicht, was sie schreiben soll, weil das gibt's tatsächlich nicht. Ja? Okay. Dass jemand mit den Händen spüren kann, dass da irgendwas ist. Also ich habe in der Literatur, ich habe wirklich viel darüber recherchiert. Letztendlich endet das alles in der Scharlatanerie. Das ist nichts Wirkliches. Aber es ist ein schönes Märchen und eigentlich ist die ganze Elena-Geschichte, gerade Band neu, hat die schon Märchenaspekte mit allen Protagonisten und Antagonisten, die Märchen das haben. Und das ist eben das Schöne. Es muss nicht immer ganz an der Realität sein, wie jetzt zum Beispiel meine Krimis.
Das Schöne ist ja aber auch, vielleicht ist es auch noch für uns das Schöne hier als Hofheimer, der Lokalkolorit. Also man könnte sagen, sieht fast aus wie hier alles. Da wird der Schlosspark in Biebrich erwähnt.
Es gibt grüne Soße. Reitturnier.
Ja, es gibt grüne Soße. Genau. Königstein, wie es leibt und lebt. Also das ist schon sozusagen der Kontrast dann zur High-Society-Welt, die dann eben in Amerika und Südfrankreich und sonst was ist, oder?
Ja, aber Königstein, Falkenstein, also wenn man im Rhein-Main-Gebiet High-Society sucht, dann ist man da ja komplett richtig.
Ach so, okay.
Ja, ja, und vor allen Dingen, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Ursprünglich wollte ich diese Geschichte, die ersten beiden Bände, in einer völlig fiktiven Welt spielen lassen, beziehungsweise eher so Richtung Groß-Gerau, weil der Amselhof hat in meiner Fantasie ein reales Vorbild, nämlich den Reiterhof in Büttelborn, wo wir damals mein erster Mann und ich lange unsere Pferde stehen hatten. Und ich sehe den auch immer vor mir, so die ganze Infrastruktur. Und dann ist immer mehr, denn der Ort heißt ja Königshofen, dann gibt es den Braunshart und wie die ganzen Orte heißen. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ach komm, der Frankfurter Flughafen ist in der Nähe. Bumm. Und damit war es natürlich irgendwie verortet, die ganze Geschichte. Und jetzt ist es ja tatsächlich, ich lasse immer was einfließen, wie die dann einen Ausdruck machen, Nico und Elena. Und dann reiten sie natürlich durch den Taunus und sehen die Skyline. Also es ist so ein bisschen die zusammengewürfelte Geografie, wie es mir gerade passt. Und auch das ist so was Schönes, ja. Ich kann mir immer das nehmen, was ich gerade möchte.
Also wir sehen es vor uns, also ja, weil wir wahrscheinlich als Landpomeranzen hier uns damit gut auskennen.
Ja, jetzt nicht gerade auf dem Rücken eines Pferdes, aber man kann ja auch auf anderen Sachen sitzen
zu Fuß,
und gucken.
Zu Fuß. Genau, kann man das auch
sehen. Fahrrad, Motorrad, ja, was auch immer.
Ja. Jetzt gibt's schon Plätze. Jetzt ist es bei Charlotte, die ist noch mal ein bisschen jünger. Das ist für jüngere Leser Charlottes Traumpferd. Da muss man ja auch wieder ein bisschen anders vorgehen, als jetzt hier mit der Oberstufenschülerin, ne? Also für die Leserschaft. Man muss sozusagen ein bisschen downsizen.
Und deshalb ist es ein bisschen schwierig für mich geworden, weil auch Charlotte war nicht darauf angelegt, eine Serie zu werden. Mhm. Der erste Band von Charlottes Traumpferd, den habe ich geschrieben, als mein Papa 70 geworden ist. Und zwar war das eine autobiografische Geschichte von mir, wie ich im Reitstall das Pflegepferd verloren habe, wie wir nach Noirmoutier in Urlaub gefahren sind und ich wollte nicht mehr mit Pferden was zu tun haben. Und dann habe ich die Pferde am Strand gesehen und meine Mutter hatte meine Reitsachen heimlich mitgenommen. So, die ganze Geschichte ist sehr ähnlich, auch wie ich dann durch den Sturm geritten bin, Hilfe zu holen, als die Reitlehrerin in so einen Salzsee gefallen ist mit dem Pferd. Nur das Happy End gab es bei mir nicht. Also das Pferd habe ich nie gekriegt von meinen Eltern. War halt immer so der Wunschtraum. So, und da war diese Geschichte eigentlich erzählt. Und irgendwann hatte ich dann das mit der Elena geschrieben und meine Lektorin sagte, Mensch, du hast dann noch so eine andere Geschichte geschrieben. Willst du die nicht mal in die Jetztzeit umsetzen und aus Nele machst du Charlotte oder einen anderen Namen und dann machen wir was damit. Gesagt, getan. So ist Charlottes Traumpferd entstanden. Und das spielt natürlich in so einem Kosmos von dem Reitstall. Da gibt's die Eifersüchteleien von den Mädchen untereinander und so weiter. Und das ist schon ein bisschen weniger als Elena. Auch irgendwann kommt natürlich ein Freund dazu und so weiter. Und jetzt ist die quasi auch 16, die Charlotte. Und es ist für mich schwierig, weil es wird zu ähnlich. Es wird zu gleich mit Elena. Und deshalb muss die Charlotte wahrscheinlich jetzt ein Ende finden. Aber es wird noch einen letzten Band geben, weil aus dem sechsten Band sind noch viele Fragen offen und die müssen noch irgendwie beantwortet werden.
Es gibt noch eine andere Verknüpfung von Fußball und Pferden und Reittherapie hin zur Nele Neuhaus Stiftung, die sich ja auch in unterschiedlicher Art und Weise bei vielen Leseförder-, Schreibförderprojekten engagiert.
Also es geht da um Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz, die sie fördern wollen. Und da ist tatsächlich Kamishi Bai, Fußball und Reittherapie.
Reittherapie
spielt da eine Rolle.
Vieles dabei, ja.
Vielleicht erstmal, wie sie dazu kamen, gerade dieses Thema anzugehen, Lese-, Schreib-, Sprachkompetenz, warum ihnen das so wichtig erscheint.
Als ich damals angefangen habe, mit meinen Büchern Erfolg zu haben, habe ich mir vorgenommen, dass ich etwas der Gesellschaft zurückgeben will, weil es ist natürlich nicht ganz normal, einen solchen Erfolg zu haben, wie ich den dann mit Schneewittchen muss sterben plötzlich hatte. Und dachte, ich möchte eben auch ein Statement machen, nicht einfach nur Geld irgendwem geben, sondern mit einer Stiftung wirklich auch etwas verfolgen, was mir am Herzen liegt. Davon abgesehen ist es gar nicht so einfach, eine Stiftung zu gründen. Es gibt unwahrscheinlich viele Formalitäten, die man beachten muss, aber irgendwann war die Stiftung da. Und es war die Zeit, als Facebook gerade losging und ich sah, wie meine Nichten und Neffen, damals waren die so 12, 13, 14, da kommuniziert haben in so einer stark verkürzten Sprache voller Anglizismen. Da dachte ich, oh Gott, die können ja gar nicht mehr schreiben, richtig. Und dachte, es ist vielleicht, weil ich auch viele Jugendbuchlesungen in Schulen gemacht habe, sogar bis in Kitas, und dachte, es ist einfach wichtig, dass Kinder richtig lesen und schreiben lernen. Und habe damals in der Schule, in der ersten Klasse, ja diese Herangehensweise, die glücklicherweise abgeschafft worden ist, dass Kinder einfach nach Gehör schreiben lernen sollen, womit ein Kind meines Erachtens noch völlig überfordert ist, weil es kann es ja noch gar nicht, was dazu geführt hat, dass eine ganze Generation von Kindern einfach nicht gut schreiben kann. Und deswegen liegt es mir eben am Herzen, Projekte zu unterstützen, die gerade die Leseschreib- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen in den Fokus setzen und fördern. Und das ist natürlich ein sehr weites Feld. Und meine Stiftung ist klein und hat nicht die großen Mittel gehabt, aber durch meinen Namen war es immer möglich, Kooperationspartner zu finden, bestehende Projekte mit zu unterstützen oder eben tatsächlich Partner zu finden, die etwas entwickeln, wie als Corona war, hat mein Mann, der Vorstandsvorsitzender von meiner Stiftung ist, weil er sich eben auch als ehemaliger Banker gut mit allen möglichen Gegebenheiten auskennt, die wichtig sind für eine Stiftung. Außerdem ist er Stiftungsmanager, hat tolle Sachen angekurbelt, als es darum ging, dass Mentor, die Leselernhelfer, da bin ich in Hessen Schirmherrin, nicht mehr funktionierte, weil die Mentoren sich nicht mehr mit den Kindern treffen konnten. Und dann hat mein Mann einen Mann ausfindig gemacht, der eine Lese-App programmiert hat. Und das ist mittlerweile eine tolle Sache, die wirklich ausgezeichnet wird und die den jungen Leuten und den Mentoren ermöglicht, eben digital miteinander zu kommunizieren. Und solche Projekte suchen wir und wenn wir die finden, unterstützen wir die eben auch gerne.
Und wie kommt diese Nähe zum Thema Fußball zustande? Das ist ja gut, es gibt auch andere Projekte, die jetzt dieses Fußballthema mithaben, aber vom Pferd zum Ball ist dann doch auch schon ein weiterer Weg.
Also das ist meinem Mann geschuldet. Mein Mann ist ein glühender Eintracht Frankfurt-Fan. Und ich hatte irgendwie mit Fußball gar nichts. Ja, es muss auch diese geben. Ich bin BVB-Fan. Klar, deshalb spielt Fahrrad mit dir beide beim BVB und nicht mehr bei Eintracht Frankfurt.
Das ist ein Geheimnis gegenüber ihrem Mann, dass der junge Mann von der Eintracht nach Dortmund gewechselt ist.
Ja, ja. Also er hat es in Fassung getragen. Ja, auf jeden Fall hatte mein Mann nämlich die Idee zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir in die Nachwuchsleistungszentren gehen und mit den Jungs, weil wir wollten auch mal was für Jungs machen. Weil wenn wir einen Schreibwettbewerb initiieren, sind 99,9% Mädchen, die ohnehin gerne schreiben. Also wir wollten die finden, die es eben nicht tun. Und da hat mein Mann auch unterstützt von großzügigen Sponsoren, die in Mainz dieses Projekt gemacht. Das heißt, die Jungs, die in diesem Nachwuchsleistungszentrum sind, haben mit eigenen Worten ihre Geschichten erzählt. Und dasselbe hat er mit Hoffenheim nochmal gemacht und vielleicht geht das auch noch weiter. Und es war wirklich ganz toll zu sehen, wie diese jungen Leute, die zum Teil ja auch einen Migrationshintergrund haben und wirklich keine Muttersprachler sind, was die für tolle Geschichten erzählt haben, die sich inhaltlich natürlich ähnelten alle, ist klar. Aber trotzdem haben sie mit ihren Worten das zu Papier gebracht und waren hinterher stolz wie Bolle, als sie das gedruckte Buch in der Hand hielt. Und das waren wirklich zwei ganz gelungene Projekte, die auch sich über viele Monate hinweggezogen haben, wo wirklich Trainer, Betreuer, Eltern, alle mit dran beteiligt gewesen sind. Und glaube ich, die jungen Leute viel mehr reflektiert haben, was sie tatsächlich da gerade machen, als sie es wahrscheinlich ohne dieses Buchprojekt gemacht hätten.
Und kann man sich sozusagen bei dieser Stiftung als Mitglied oder kann man spenden oder unterstützen?
Sicherlich kann man, also Mitglied nicht, wir sind eine gemeinnützige Stiftung mit einem Vorstand und einem Kuratorium, aber wir haben natürlich immer Projekte, wo wir gerne Unterstützung suchen, eben weil es mir auch sehr am Herzen liegt, therapeutisches Reiten oder Assistenzhundeausbildung. Eigentlich alles Dinge, die so ein bisschen die Tiere und die Menschen zusammenbringen, wo es aber auch um Sprache gehen soll. Und da gibt's immer einige Projekte, die wir fördern. Oft haben wir auch auf der Webseite was stehen.
Genau. Sag ich mal, wie sie heißt. Die heißt nele-neuhaus-stiftung.de. Da kann man sich drüber informieren.
Genau, da steht auch immer alles, was wir so machen, was wir so vorhaben. Und das ist, ja, es ist einfach eine wirklich schöne Ergänzung zu dem, was ich beruflich mache. Und mein Mann ist da wirklich sehr erfahren und macht wirklich viele, viele Dinge, die er anstößt, die er unterstützt. Und ich bin dann eigentlich oft nur diejenige, die dann nochmal zum Händeschütteln hingeht. Also die echte Arbeit, die machen in der Stiftung mein Mann und andere. Aber so soll es ja eben auch sein, dass das eine große Gemeinschaftsgeschichte ist.
Und ein Teil der Familie ist auch dabei. Also es ist auch ein bisschen Familienprojekt. Sozusagen alles ja, unterstützen ja. Ihre Idee.
Genau, das ist auch wichtig, dass meine Familie wirklich hinter mir steht und auch von dem, was ich mache, ja, sich damit identifizieren kann und dabei ist. Das ist natürlich auch wunderbar, weil auf wen kann man sich mehr verlassen als auf seine Familie?
Stimmt.
So, jetzt haben wir ganz viel für Mädchen gehabt, das Thema Reiten und Pferde. Wir haben auch was für Jungs gehabt, das Thema Fußball und Projekte. Also
wir haben ganz viel über Nele Neuhaus erfahren, auch wie das ist mit dem Schreiben und wie die Figuren neben einem stehen.
Also, dass es noch weitergeht. Das wird ja auch viele
macht viele Fans vor allen Dingen freuen.
Genau.
Ja, dann danken wir ganz herzlich, dass Sie uns Einblick gegeben haben in die Pferdewelt.
Es ist immer wieder schön, darüber sprechen zu können. Ich sage vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.